diese Sendung Esperanto-Welle am 15. Februar 2006 um 17 Uhr ist Werner Levin.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von MD Radiotreff 88,0. Hier, das ist die Redaktionsgruppe Esperanto-Welle und im Studio sind heute
Werner Pfennig
und Werner Levin
und René Philipp.
René sitzt an der Technik und Sie haben sicher eben gestaunt, was für eine flotte Erkennungsmelodie wir haben auch heute. Die habe ich vorgeschlagen und es ist die moderne oder die modernisierte Form einer alten Esperanto-Hymne, die schon
100 Jahre.
100 Jahre, ja. Von 1905 ungefähr, 1906.
Da wurde sie aufgeführt.
Da wurde sie erste Mal aufgeführt zum ersten Weltkongress. Und ich fand diese Hymne eigentlich so flott und auch mit Esperanto-Text, so dass wir sie immer in unserer zweiten Monatssendung jetzt senden werden. Aber kommen wir mal zu unserem heutigen Programm. Wir haben vor, uns mit Argumenten zu befassen. Argumenten gegen und Argumente für Esperanto. Und dazwischen wird René wieder Musik bringen in den Pausen. René, was hast du für eine CD heute ausgesucht?
Ich habe heute eine ausgesucht. Da ist ein Indianer drauf, der hat so ein Wolfsauge und hinten hat er ein Adlerauge. Also indianische Musik.
Wo kommt sie her?
Der Titel von der CD ist Apache. Aber ich weiß nicht, ob da Apachen selber musiziert oder gesungen haben oder andere Leute.
Nein, nehmen wir mal an, dass das Apachen Esperanto-Freunde sind.
Ja.
Ja, also nur mal zu unseren Argumenten für und gegen Esperanto. Werner, Esperanto ist nur eine Idee, sagen viele. Mehr ist das nicht. Die ist überhaupt nicht praktikabel und nicht realisierbar. Und wie ist es eigentlich wirklich?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist uns auch aber verwunderlich. Aber wir wollen uns ja heute insbesondere mit den Argumenten beschäftigen, die gegen Esperanto sind. Und eines derer, die wir immer hören, ist, dass man sagt, das ist eine Idee, eine philosophische Idee. Sie ist aber nie praktisch realisiert worden. Da hat man gar nicht so Unrecht, denn es gab in der frühesten Zeit unserer europäischen Kultur immer wieder Ideen, paneuropäische oder universelle Sprachen oder wie auch immer zu schaffen. Das waren aber wirklich alles nur Ideen, die die Philosophen oder andere Leute geäußert und notiert haben.
Auch Leibniz hatte diese
Idee. Auch Leibniz hatte eine mathematische Sprache, es gab sie für Musik, sogar die Hildegard von Bingen, sie ist eine große Frau aus der deutschen Kultur, hat viele Bücher geschrieben, eine Äbtin, und auch sie hat sich mit einer internationalen Sprache beschäftigt.
Beziehungsweise hat sie wohl selber damals gesagt, Geheimsprache.
Nicht? Eine Geheimsprache, ja. Ich wollte das nicht so deutlich sagen, das hat zu dieser frommen Frau gar nicht. Aber jedenfalls hat sie eine internationale Sprache verwendet, die nicht jeder verstand. Sie hat also etwas gemacht, was wir gar nicht wollen. Sie hat also eine Art Geheimsprache, ja. Der Verständigung von nur einem eingeweihten Kreis von Menschen. Aber ich wollte auf dieses Argument, es ist nur eine Idee, das stimmt soweit bis vor 100 Jahren. Waren das wirklich nur Ideen? auch Komenski, Comenius, ein alter Pädagoge aus Mähren, hat mal die internationale Sprache skizziert. Der wurde schon etwas präziser. Der Komenski oder Comenius latinisiert, der sagte, die universelle Sprache, die muss ein genormtes Alphabet haben. Ein genormtes Alphabet, in dem ein Laut durch ein alphabetisches Zeichen dargestellt wird. Die Grammatik muss geordnet sein, die Orthographie, die Rechtschreibung muss also auch geordnet sein. Und alle diese Punkte, die hat er einfach mal so zusammengefasst in einem Artikel, und die bildeten lange Zeit, über hunderte von Jahren, das Fundament dieser Idee, die immer noch nicht realisiert wird. Das stimmte soweit ja auch hin. Aber dann passierte etwas, Werner, wo diese Idee nun plötzlich eine Realität wurde. Und das überspringen die Menschen oft.
Ja, und das ist dann auch gar nicht so sehr bekannt. Man kennt vielleicht auch bei uns hier, beziehungsweise bei der Sprache, die wir meinen, Esperanto, den Namen. Aber was dahinter steckte und wie es dazu gekommen ist, ist meist unbekannt. Und das war gerade so eine Idee. Und wenn man heute hört, wer das gewesen ist, ich schätze mal, Ludwig Dabenhof war damals vielleicht 10 Jahre, als er seine ersten Gedanken formuliert oder zu seinen ersten Gedanken gekommen ist, denn er hat als Schüler in seiner Heimatstadt erkannt, dass es dort keine Menschen gibt. Man muss mal davon ausgehen, Ludwig Dabenhof war ein sehr religiös erzogener Junge und um das mal zu verkürzen, unter dem Aspekt, alle Menschen sind Brüder. Das war der Grundgedanke, das ist ja der Grundgedanke des Christentums.
Ja, und er aber festgestellt, dass in seiner Heimatstadt es nicht Menschen gab.
Ja.
Und das bewegte ihn ja dann zu dieser Idee der Sprache, die er nur als Kind ganz einfach konzipierte. Und er hat gesagt, ja, ich habe aber festgestellt, mein Vater war, also der Vater von dem Ludwig Samenhoff, war ein Angestellter im großen Zahnreich, der konnte also verschiedene Sprachen und galt als anerkannter Mittler zwischen den Sprachen, also ein Dolmetscher. Und er sagte, ich habe in meiner, oder schrieb das dann, in meiner Kindheit dann erlebt, es gibt nicht Menschen, sondern es gibt Juden, Polen, Russen und Deutsche und ich weiß nicht, welche Nationen dort gelebt haben. Jede Nation hatte ihre Sprache in Bialystok, jede Nation hatte ihre Religion und sie haben sich untereinander auch so gut wie nicht vermischt. Wenn es Mischehen gab, war das dann eine familiäre Katastrophe jeweils. Also ein Pole war selbstverständlich katholisch. Es gab keine evangelischen Polen. Die Deutschen, die dort lebten, waren selbstverständlich Protestanten. Ein Deutscher hat gefälligst Protestant zu sein.
Die Russen waren dann griechisch-orthodox, ne?
Die waren russisch-orthodox, ja. Es gibt ja auch die griechisch-orthodoxen, die sich nach griechischem... Das sind aber dann wieder katholisch Zugehörige. Ja. Aber wir wollen ja nicht Religionslehre betreiben. Die Juden waren natürlich Anhänger der Synagoge. Die Synagoge war ihre Schule. Und da haben sie sich gefunden und haben untereinander geheiratet und haben untereinander gesprochen. Die Amtssprache im riesigen Zahnreich, also von Warschau bis Wladiwostok am Pazifischen Ozean, das war Russisch. Also eine ganze Welt für sich mit 200, 300 verschiedenen Völkern, mit zig verschiedenen Kulturen. Und da wurde die russische Sprache drüber gelegt und es durfte also keiner offiziell etwas in nichtrussischer Sprache schreiben.
Ja, wir wollen dann nicht die Geschichte hier ganz so weit ausdehnen. Wir kommen dann wieder nochmal zur Idee zurück, aber vorher gibt es dann erstmal eine Musik.
René? Ja, von der besagten CD Apache, den Titel 5 Geister.
And I'm waiting for it.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen weiter bei der Frage, ist Esperanto nur eine Idee oder realisierbar oder wirklich realisiert?
Oder wurde sie realisiert? Und da habe ich sehr weit ausgeholt mit der Geschichte, wo das ja herkommt, das Esperanto, liebe Hörer und Hörer. Ich wollte eigentlich nur den Gedanken zu Ende bringen, dass es Probleme gibt, wenn eine Nationalsprache über andere Völker herrscht. Das war also im russischen Zarenreich so. Russisch die einzige kompetente Sprache für alle offiziellen Sachen. Und da brauchte man viele Übersetzer und jeder, der einen Antrag stellte auf Garagenbau oder Wochenendhausbau oder sonst was, der musste sich immer der russischen Sprache bedienen und so weiter und so weiter. Und dieser Samenhof war derjenige, der gesagt hat, es geht nicht gut, wenn eine Nationalsprache als Herrschaftssprache über andere Völker herrscht. So, das ist der Punkt.
Und das praktische Beispiel fällt mir jetzt ein. Hatten wir bei unserer letzten Sendung, als wir den Gast hier hatten aus Nigeria. Der hat uns ja auch erläutert, dass es in seinem Land mehrere, vielleicht auch hunderte Sprachen gibt.
250. 250.
Man hat dort eine Sprache gewählt, die keinem der vielen Völker angehört. Das ist nun zufällig Englisch. Man verständigt sich untereinander in Englisch über den nationalen oder den
Sprachen. Ja, also was in 250 Völker in Nigeria, sie können sich nicht einigen, eines ihrer Volkssprachen zu nehmen. Und haben gesagt, wir müssen eine Sprache nehmen, die nicht aus einem unserer Völker kommt. Und das war Englisch, weil sie Kolonie der Königin war.
Und so war es auch mit dem Gedanken damals des Knaben Ludwig Samenhof.
Genau so.
Vor über 100 Jahren in Bialystok ist er ganz alleine auf diese Idee gekommen.
Ja.
Hat sie, und das ist eigentlich kaum zu glauben, und es glaubt uns auch kaum jemand, hat sie wirklich in seinem Leben bis zum 18. Lebensjahr umgesetzt. Und so konsequent, dass wir heute eine Sprache haben, die eigentlich, man kann sagen, die ist fast ideal.
Ja.
Er hat zwar Esperanto nochmal überarbeitet,
ja, das hat er ja in den ganzen...
28 war es, wenn das erste Buch erschien.
In den fast 20 Jahren seiner Werkelei, also an seinem Arbeiten an dieser Sprache, hat er eine Menge verändert. Das ist doch logisch.
Er hat
aber sehr viel richtig gelöst, obwohl die Wissenschaft damals vielleicht anders gedacht hatte, sagt man heute nach 100 Jahren, ja, der hat ja recht gehabt, so und so ist es in Ordnung.
Ja.
Und das ist also der Punkt, wir wollten ja auf die Gegenargumente kommen, dass man sagt, nein, das ist eine Idee, das ist nie etwas geworden. Nein, es gibt seit über 100 Jahren eine ganz konkrete Sprache, nämlich Esperanto, die gar nicht Esperanto heißen sollte, sondern Internacia Lingvo, Lingvo Internacia. Und die hat er dann vorgeschlagen innerhalb mit einer Broschüre. Hat sie also in Umlauf gebracht und da wurde sie diskutiert. Und es gab vier verschiedene Grundausgaben, die russische, die französische, die deutsche, die englische. Englische Sprache spielte in Europa keine Rolle damals. Na, jedenfalls hat er diese wichtigen Grundsprachen dann auch selber verfasst. Das wurde dann verteilt, ganz einfach und ganz bescheiden. Und er traf den Nervpunkt der damaligen aufgeklärten Menschheit. Nicht nur in Europa, sondern auch in den anderen Kontinenten, überall wo die Menschen alphabetisiert waren, hat er den Nerv getroffen, wir brauchen eine Sprache für die Völker, die nicht aus einem der großen Völker kommt. In der Regel bietet sich ja immer die Sprache eines großen Volkes an, mit Ausnahme der deutschen Sprache, aber ansonsten klappt das so in der Welt, wird immer eine der großen Sprachen genommen. Und er hat also das gesagt, wir umgehen dieses Problem und schaffen eine neue Sprache. Und diese neue Sprache muss ganz bestimmten Kriterien folgen. Und das sind nämlich die Kriterien, die die Philosophen, sage ich mal, in Jahrhunderten vorher schon formuliert hatten. Ich nannte sie ganz kurz. Ein genormtes Alphabet mit einem Laut, ein Zeichen. Eine genormte Grammatik. Eine genormte Wortbildung, ein Wortbildungssystem, das habe ich nicht genannt, also ein ausgeklügeltes System von Vor- und Nachsilben, mit denen ich riesige Wortfamilien bilden kann. Und das war der Anfang, also wurde diese Idee zu einer materiellen Gewalt, kann man sagen, zu einer Bewegung. Und die lebt seit 100 Jahren heute, über 100 Jahren. Und es geht ihr ganz gut eigentlich.
Ja.
Wir kommen dann noch später dazu.
Und ich möchte auch noch sagen, da hat also Ludwig Samenhof neben seinem Lernen als Schüler und neben seinem Lernen als Student in seinem Kopf eine Idee gehabt, die er ständig verbessert und umhergewälzt und ausgeweitet hat?
Der Vater war dagegen. Der sagte, beschäftige dich nur mit Russisch, das ist die Sprache der Welt.
Und wenn,
was willst du mit irgendetwas Geschaffenem? Das ist künstlich, das macht man nicht. Ja, er ging so weit, er hat sogar alles verbrannt.
Ja. Ah ja, als der Sammler, als der
das Material ja,
war,
genau.
Hatte, musste er sonst was versprechen, dass er so eine Weile nicht sich damit
beschäftigt. Ja, der Vater hat das heimlich liquidiert.
Alle diese Argumente, die nachher noch gegen Esperanto kommen, sind alle, hat er alle in sich in den Jahren verarbeitet, hat sie auch mit seinen Freunden und Mitschülern diskutiert und probiert und immer wieder verbessert, sodass wirklich eine Grammatik existierte. Ein Grundstamm an Wörtern. Eine Sprechbarkeit. Und das alles, weil er die verschiedensten europäischen Sprachen, die existierten und die gesprochen wurden in den europäischen Nationen, sehr gründlich analysiert hat.
Naja, ein Gegenargument ist, es gibt keine Grammatik im Esperanto. Jeder spricht, wie er denkt.
Das geht nicht.
Und das ist natürlich nicht wahr. Es gibt eine sehr präzise, eine sehr klare Grammatik, die, da stehen den Deutschen die Haare zu Berge, wenn man das sagt, die Grammatik im Esperanto hat keine Ausnahmen, da Ausnahmen sind sozusagen verboten. Es muss alles genau definiert sein und das ist das, was die Deutschen, die mögen ja das nicht. Die Deutschen mögen so ein sprachliches Chaos am liebsten, das finden sie schön, aber das ist nun mal so gewachsen in unseren 1000 Jahren, in Deutschland über 2000 Jahre kann man nichts mehr machen. So, aber es gibt eine Grammatik, es gibt eine genaue, präzise Orthographie. Was darf man und was darf man nicht? Keine Doppelkonsonanten, keine Doppelvokale, keine Dehnungszeichen und so weiter. Das ist alles weg, gibt es nicht. Und dann, Werner hat das schon kurz angesprochen, das ist nämlich gar nicht so von ohne. Es gab nämlich und gibt neben Esperanto immer noch wieder neue Vorschläge, die stehen dann meistens sofort in der Zeitung, dass irgendjemand eine neue Sprache erfunden hat. Die nennt man dann Kosmoglotta und ich weiß nicht, Europan,
ja, Unitario.
Unitario.
Ja,
meistens sind das so Leute, die sind immer gebunden, diese Sprachen an eine Person, die sie geschaffen hat. Die werden nicht mehr akzeptiert. Wir kommen denn nochmal dazu, warum nicht? So, aber Esperanto sei nicht sprechbar. Das ist eine ganz wunde Stelle, weil es nämlich stimmt. Es gab mal ein Projekt vor Esperanto, das nannte man Volapük. Das sollte Weltsprache heißen. Und dieses Volapük konnte man schreiben. Es gab Zeitschriften, es gab Bücher, Wörterbücher jede Menge. Aber die Sprache war tatsächlich nicht sprechbar, weil sie zu kompliziert war. Sie hatte also so viele Ecken und Kanten. Ich will das auch nicht eingehen. Ich kenne die Sprache auch nicht weiter. Aber sie war zu verkünstlicht, zu kurz, zu kompliziert, zu bizarr. Sie war da. Es gibt Bücher, heute noch sogar. Die Lexikotheken haben davon und auch René hat davon Bücher und solche Sachen. Das ist hochinteressant, sich damit jetzt mal von der Sprachwissenschaft her zu beschäftigen. Aber da haben die Kritiker recht, diese Sprache war nicht sprechbar.
Ja.
Und dann kommen wir zum Esperanto, Werner und liebe Hörerinnen und Hörer. Deswegen haben die Esperanto-Freunde viele Jahre Angst gehabt, einen Kongress durchzuführen, weil die Volapük-Kongresse nämlich gescheitert sind daran, dass man Volapük nicht sprechen konnte.
Wie hat man denn meistens in Deutsch gemacht?
Das wurde dann,
in Deutschland waren oder in der Nähe irgendwie.
Damals waren die Deutschen noch nicht ihrer Sprache feindlich gegenüber wie heute. Damals haben die Deutschen ihre Sprache noch geliebt. Da wurde eben in Europa und zum Balkan hin, müssen Sie sich mal vorstellen, das damalige Österreich, das damalige Deutschland und ihre Einflussgebiete, das war in Europa die deutsche Sprache schon eine mächtige Sache.
Ja,
naja.
Hat das ja schon zum Ausdruck gebracht, warum dieses Esperanto den sprachlichen Verhältnissen besser angepasst ist und besser aufgenommen wurde. Herr Samo hat sich sehr ausführlich, sagte ich schon, mit den europäischen Sprachen befasst, hat sie genau studiert und hat eben die Wortbildung auf die europäische Sprachen gegründet. Ne?
Er kannte mehrere Sprachsysteme. Genau. Also
er kannte auch eine asiatische und das war Hebräisch.
So, er kannte Hebräisch, also das alte Hebräisch, das aus der jüdischen Bibel, aus dem Talmud. Jeder Jude, jeder Junge ist alphabetisiert, er muss also sprachlich gut sein. Er kannte also Jiddisch, das ist ein Mittelhochdeutsch, was von den Juden gesprochen wurde und auch geschrieben wurde, eine hohe Literatur hat. Er kannte natürlich Russisch, er kannte Deutsch, er kannte Französisch, er kannte Latein. Jedenfalls hat er sieben, acht Sprachen schon gekonnt fließend und nochmal etwa 15 bis 20 konnte er erschließen, also verstehen, aber nur passiv erschließen. Also er hatte Ahnung und praktische Ahnung von verschiedenen Sprachsystemen, germanischen Sprachen, slawischen Sprachen, romanische Sprachen und natürlich eine asiatische, aus der ja sein Volk mal kam, aus Asien. Das ist natürlich etwas ganz anderes und das war eben die Judensprache, nämlich zwei Sprachen, das alte Hebräisch und Jiddisch. Jiddisch ist aber eine Art von Deutsch, wird aber mit hebräischen Zeichen geschrieben. Man kann das als Deutscher normalerweise gar nicht erkennen, dass das Deutsch ist. So, und deswegen hat er also, ist er kompetent gewesen. Und jetzt sagt die Regie, der René sagt, wir müssen unbedingt eine Musik spielen.
Wir sind schon bei 20, 21 Minuten.
Ja.
Die Leute nicht weglaufen.
René stellt das vor.
Es kommt ein sehr interessanter Titel, der heißt Weißer Rüssel. Na, dann lassen wir den weißen Rüssel mal rüsseln, ne?
Laufen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder die Esperanto-Welle, Ondo Esperanto. Wir beschäftigen uns heute mit den Gegenargumenten zum Esperanto. Und eines der Gegenargumente ist, die man wieder hört und immer wieder hört, Esperanto sei eine künstliche Sprachenkonstruktion, eine Mischsprache, wenn überhaupt, und sei deswegen schon gar nicht lebensfähig. Wann stimmt denn das überhaupt?
Die künstliche Sprache insoweit, dass sie aus der Idee eines Einzelnen zunächst entsprungen ist, aber andererseits hat sich ja der Sabenhof bei der Zusammenstellung seiner Sprache auf die anderen europäischen Sprachen gestützt. Er hat nicht was Künstliches erfunden, sondern seine Wortstämme aus den vorhandenen Sprachen genommen.
Ja.
Hat sie miteinander verglichen, hin und her geschoben, hat die Wortbildung so lange hin und her geschliffen, bis sie fließend passten und auch die Grammatik, also die Grammatik und die Orthographie, so angepasst, dass die Sprache wirklich fließend für eine europäische Sprache sprechen lässt.
Ja, nun ist eine Frage, darf man überhaupt eine Sprache konstruieren? Darf man sie eigentlich künstlich schaffen? Das wäre doch etwas, sagen wir mal, ein Sakrileg, also ein Verstoß gegen heilige Regeln. Sprache ist etwas natürlich Gewachsenes. Da muss man den Leuten sagen, fast alles, was wir heute in der Welt, die 6000 Sprachen sind alle künstlich, weil alle sie haben irgendwann mal ein Alphabet bekommen. Sie wurden alle mal reguliert. Die Deutschen haben ihr Alphabet sogar ein paar Mal geändert. Haben wir alles vergessen, aber ist so. Und wir wissen heute, dass das jetzig gültige Alphabet unserer Sprache gar nicht so richtig gerecht wird. Es fehlen uns viele Laute, also viele Buchstaben für die unsere Laute. Aber das ist ein anderes Problem. Immer dann, wenn der Mensch eingreift und ein Wortschatz schafft und es aufschreibt, eine Grammatik schafft und sie notiert, immer dann ist ein Eingriff in die Sprache möglich und immer dann ist sie künstlich. Und wenn wir nun schon so schlau reden als deutsches Volk, solange wir noch in den nächsten 2-3 Jahren Deutsch reden, Luther hat ja auch etwas Neues geschaffen, eine neue Sprache, die er damals in seinem sächsischen Kanzleideutsch verfasst hat, aber die Leute auf den Mund geguckt hat. Er hat gesagt, auf dem Maul. Maul war damals noch nicht so negativ belastet, das Wort. Er hat also die Leute beobachtet, er hat zugehört und hat gesagt, wir müssen die Bibel, es ging ja damals um die Schreibung, um die Übersetzung der Bibel, wir müssen sie so schreiben, dass die Leute sie verstehen, aber er hat nicht irgendwie diese damalige Volkssprache genommen, sondern hat ein neues Deutsch geschaffen. Also ist Deutsch auch künstlich, zumindest ist das, was Luther geschaffen hat. Schon wenn wir heute das sehen, würden wir es gar nicht mehr verstehen, ja, diese Schrift. Aber es ist was anderes.
Und es war schon immer so und ist heute auch noch so.
Und so weiter.
Wenn verschiedene Sprachen aufeinandertreffen, dann übernimmt die eine aus der anderen das, was für sie neu ist.
Ja.
Oder was?
Das kommen wir dann zu den Mischsprachen. Ja. Und es gibt heute in der Welt die durchaus große Völker, die in künstliche Sprachen sprechen. Das Latein zum Beispiel, was im Mittelalter in Europa gesprochen wurde, war eine künstliche Sprache im gewissen Sinne. Die Indonesier haben vor 50 Jahren, das waren ja viele Inseln, dieser malaiische Archipel, wir können nicht eine Sprache aus unseren Völkern nehmen, dann schlagen die sich alle gegenseitig tot. Wir müssen eine neutrale Sprache schaffen, da haben sie Bahasa Indonesia geschaffen. Und da waren alle möglichen Sprachwissenschaftler daran beteiligt, auch Esperanto-Wissenschaftler haben dieses Indonesisch, sage ich mal, neu geschaffen. Das ist auch eine Sprache, die allen Völkern dieses Reiches gegenüber neutral ist. Und die Norweger haben das so gemacht und so weiter und so weiter. Also künstlich ist fast jede geschriebene Sprache. Und das ist also das eine Argument, wieso Esperanto, und der Werner hat das schon so ganz kurz skizziert, wie sind nun die Worte eigentlich entstanden, was wurde ins Esperanto genommen, und dann kommen wir zu diesem zweiten Vorwurf dieses Themas, Mischsprache, Esperanto, ja, da habt ihr ein Wort von dem und dann ein nächstes Wort von einer anderen Sprache genommen, das ist scheinbar tatsächlich so, aber eigentlich ist es ganz anders gelaufen, sondern so gelaufen, dass man etwa 25 Sprachen miteinander verglichen hat und gesagt hat, in Esperanto, diese Wortwurzel, so nennen wir das, das, was ins Esperanto übernommen wird, muss in den meisten Sprachen schon vorhanden sein, bekannt sein. So haben wir das Wort Fenestra für Fenster, weil es kommt aus dem Lateinischen, fast alle Sprachen haben das irgendwie übernommen, oder Tablo, versteht auch jeder Deutsche, das heißt Tisch. Wir kennen das, oder verpackt ist dieses in dem deutschen Wort Tafel, wenn hohe Herrschaften zusammenkommen, die Unternehmer, die Tafeln und so weiter. Da wurde also nicht willkürlich hier und da so nach dem Mosaikprinzip irgendwo was genommen, sondern man hat zuerst verglichen, welches Gut können wir in das Esperanto übernehmen. Und da wurde immer die Wortwurzel, die musste natürlich unseren grammatischen und orthografischen Regeln gehorchen, wurde die Wortwurzel übernommen, die den meisten Sprachen schon bekannt war. So, und wir haben ganz vergessen, das Esperanto hat ein lateinisches Alphabet mit einigen wenigen Überzeichen, die ein bisschen anders sind. Und deswegen hat man das genommen, man hätte ja auch Russisch nehmen können oder Hebräisch. Nein, er als Jude oder Russe oder Pole oder Litauer, was er war, Litauisch konnte er nämlich auch. Er hat gesagt, das europäische, lateinische Alphabet ist schon weit verbreitet und das werden wir nehmen, aber es ist nicht richtig genügend. Aber wir müssen hier einige Buchstaben verändern und einige Aufgaben den Buchstaben zuordnen. Hat er auch gemacht. So, jetzt haben wir das Mischspracheproblem. Natürlich besteht Esperanto aus lebendigen Wortwurzeln, die in irgendwelchen Sprachen in der Mehrheit vorkommen und also nicht willkürlich gewählt werden. Und noch eine wichtige Sache, die man auch als Esperanto-Freund vergisst, der Zamenhof hat nicht das gesamte Esperanto geschaffen, sondern hat nur die Struktur bekannt gegeben. Hat gesagt, so müsste die Sprache funktionieren. Und er hat nicht als erstes riesige Wörterbücher verfasst, sondern Übersetzungen angefertigt von großer klassischer Literatur. Das wichtigste Buch ist die Bibel, also das Alte Testament hat er übersetzt, ein Riesenwerk. Es wurde Shakespeare und Goethe und Lucien aus China und japanische und andere spanische und wie weiß ich woher überall wurden, ja auch russische Schriftsteller wurden. Es wurden Märchen übersetzt, die Märchen, ein großes Kulturgut. Das heißt, man hat erst Sprachdenkmale geschaffen. Und dann erlauben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, da kommen wir wieder auf das Deutsche zurück. Da mal den Luther, als er noch das Neue Testament auf der Wartburg übersetzt hat, er war ja dort ein Illegaler, ein Asylant, da hat er ja nicht ein Wörterbuch geschaffen, sondern hat gesagt, hier ist ein Werk, ich habe schnell mal in einigen Monaten das Neue Testament übersetzt. Und hat also nicht Wörterbücher geschaffen, sondern ein Denkmal. So ist es.
Nachher, ja.
Die Wörterbücher sind dann im Esperanto und im Deutschen später erst entstanden. Ja. Mhm. Und das also zu dieser Frage Mischsprache oder Künstlichkeit. Werner, hast du noch was dazu zu sagen?
Nein, ich bin erstmal schon wieder der Meinung, es sind schon wieder 10 Minuten um, dass wir erstmal wieder eine kleine Musik machen, ja, und dann uns auf die nächste Frage
stellen. Ja, die Hörer warten auf die schöne Musik.
Ja. Jetzt kommt der Titel, wenn ich das richtig übersetze hier, Liebesberg. Ja, dann lieben wir mal den Berg, ne?
Ja, bei der Wortbildung und auch das Argument, es kann ja gar keine Wörterbücher geben, das stimmt natürlich nicht. Zu Samenhofs Zeiten, als er die Sprache veröffentlicht hat, hat er einen Grundstock gelegt und hat ungefähr 900 Wortwurzeln mit übergeben. Ne? Und inzwischen sind die auf die vollständigen Sprachen angeschwollen, auf die vollständigen Nationalsprachen.
Ja, ja. Kann man vergleichen. Das größte Standardwerk ist das vollständige Wörterbuch im Esperanto. Das nennt sich Plena Illustrita Vortaro, vollständiges illustrierte Wörterbuch. Das wird in Frankreich rausgegeben. Das ist sozusagen das Standardwerk, wird immer wieder mal neu gemacht.
Das hat etwas über 17.000 Wörter. Ne?
Wortwurzeln.
Und eine Unmenge Ableitungen,
die
kann man nicht so genau sehen.
Genau.
Das ist wie in jeder anderen Sprache.
Also sagen Wortzusammensetzungen, Ableitungen.
Ja.
Und das ist also Standardwerk. Es gibt natürlich auch Fachwörterbücher.
Ja.
Fangen wir mal ganz unten an. für Kinder. Es gibt eine Kinderzeitschrift, die nur 900 Wortwurzeln verwendet, die nennt sich Juna Amico. Es gibt Fachzeitschriften, es gibt religiöse Zeitungen der verschiedenen Religionsgemeinschaften und wir waren ja auch Wörterbücher. Da hat also jede Nation sein Esperanto-Wörterbuch und auch kleine Nationen, die wir manchmal gar nicht kennen und so weiter. Also das ist abgesichert. Es gibt Wörterbücher, die werden ständig erneuert. Wir haben ja auch alte deutsche Wörterbücher und es gibt auch Bildwörterbücher und all sowas. Da kann man dann zum Beispiel bei den deutschen Esperanto-Bildwörterbüchern mal nachlesen, aus welchen Bestandteilen so ein Frack früher bestand oder so eine Frauenkleidung. Das sind Dinge, die wir nach 100 Jahren schon gar nicht mehr kennen. Und alle diese Dinge leben und müssen ständig erneuert werden. Also Wörterbücher gibt es. Aber wir müssen zuvor noch ein Gegenargument erwähnen, Werner.
Ja, da wollte ich gerade drauf kommen.
Ach, wolltest du drauf?
Ja, man sagt, oder es wird ja auch behauptet, Esperanto hat sich nicht durchgesetzt. Gegen die Nationalsprachen muss es untergehen. Kann gar nicht. Es kann gar nicht bestehen.
Ja.
Das Argument, vielleicht kannst du das mal ein bisschen beleuchten.
Ja, das wird eigentlich am meisten gesagt. Also nachdem man dann mit jemandem ins Gespräch gekommen ist, ich setze mal voraus, dass er wohlwollend gegen Esperanto ist, dann kann man ihm also erklären, ja, es war mal so. Und dann sagt er, na gut, ich glaube schon, dass ihr eine starke Bewegung hattet. In den 20er Jahren war sie besonders stark. In den sozialistischen Ländern, so nannten wir ja uns damals, war Esperanto ja faktisch staatlich anerkannt, hatte staatliche Autorität. Das mag ja auch alles gewesen sein. Euer schlaues System ist aber zusammengebrochen, nachdem der Papst gesagt hatte, dass es nicht gut ist. Und ja, nun gibt es euch gar nicht mehr. Nun ist Esperanto also gescheitert an sich selber, weil die Nationalsprachen dominieren. Und inzwischen spricht man ja weltweit, das ist ja tatsächlich so, das amerikanische Englisch, das ist maßgeblich. Und es gibt schon einige Völker, die sind drauf und dran, das Englisch als ihre Amtssprache einzuführen. Und das ist aber nicht unser Thema. Das Thema ist, diese Nationalsprachen, bleiben wir mal noch in der Mehrzahl, also im russischen heutigen Großreich unter Wladimir Putin wird Russisch gesprochen. Und wir haben ja, wir sagen immer Russland, das ist eigentlich verkehrt. Man muss sagen, das sind russländische Menschen, die dort sind, weil nicht jeder, der in Russland wohnt, ein Russe ist.
Ja, das kann man in Esperanto deutlich besser unterscheiden.
Ja, kann man viel schöner sagen in Esperanto.
Die Russen unterscheiden das auch.
Die Russen unterscheiden das aber sehr sauber. Und dann gibt es diesen arabischen Kulturkreis und es gibt den spanischen Kulturkreis, das wird total vernachlässigt. Da südlich der USA beginnt es bei Mexiko und endet bei Feuerland, ein ganzer Kontinent spricht Spanisch.
Bis auf Brasilien.
Bis auf das kleine Land Brasilien. Die sprechen Portugiesisch, das größte Land dort. Und zumindest sind das also Latinischsprachen. Das Spanisch und das Portugiesisch, die werden dort gesprochen. Und es gibt auch Tendenzen, dass auf einmal, wir haben heute in der Pause über Quechua gesprochen, dass einige südamerikanische Staaten sagen, Moment mal, wieso reden wir eigentlich Spanisch? Warum reden wir nicht unsere Indianersprachen?
Die existieren dann sogar.
Die wissen doch so. Und das aber, die Frage Esperanto gegen Nationalsprachen, ist natürlich Quatsch. Esperanto wollte niemals und will, falls wir so in diese Frage mal hineinkommen, niemals Nationalsprachen verdrängen. Ganz im Gegenteil, Esperanto würde durch seine Existenz die kleinsten und kleinen und mittelgroßen Nationalsprachen schützen, weil Esperanto ja nicht aus einem anderen Volk kommt und nicht imperiale Züge in sich trägt wie die Nationalsprachen. Ein Volk, aus dem eine Sprache kommt, diese Sprache, dieses Volk will die anderen, ich sag mal, unterworfenen Völkern dominieren. Ob wir das nun wahrhaben wollen oder nicht, es ist so. Und die EU, wenn sich die EU nun wirklich entscheidet, das amerikanische Englisch als Umgangssprache in der EU, wird die EU automatisch eine Kolonie der USA. Ganz automatisch, das geht ohne, dass man da was guckt. Das russische Großreich, das jetzt aktuell moderne, müssen wir mal sehen, was daraus wird. Es gibt Chinesisch, auch ein Riesenland, ein Riesenvolk mit 1,4 Milliarden, die haben sich ewig nicht gezählt. Aber wir haben Freunde aus Neubrandenburg in China und auch unser Freund, der aus Afrika jetzt wieder in China ist, der sagt, man kann sich nicht vorstellen, wie viele Chinesen das da gibt. Man geht dort in den kleinen Städten, die da 2-3 Millionen Einwohner nur haben, das sind winzige Städte, da sieht man nur Chinesen, da sieht man keine Ausländer. Und er als Afrikaner ist der Regel das aufgefallen, nicht? Uff, das
ist vor allem, weil er so dumm ist.
Die Chinesen denken, es gibt nur Chinesen auf der Welt. So, ich will jetzt auch nicht zu weit spannen. Also Esperanto hat ja gar keine Chance. Natürlich ist das so, dass wir als Volk der Esperanto-Freunde, die auch eine Botschaft eigentlich verkünden wollen, die da ja lautet, jedem Volk seine Sprache, jedem Staat eine Sprache und den internationalen Beziehungen bitte eine neutrale internationale Sprache. Das ist unsere Hauptbotschaft. Und das sieht im Moment also nicht sehr gut aus für Esperanto, aber nicht hoffnungslos. Ja, das ist also diese Frage, die man sagt, ihr habt ja also keine, ihr seid verloren. Ja, das stimmt. Das Englische hat inzwischen riesige Dimensionen angenommen. Das sind wir auch gar nicht so böse. Unsere amerikanischen, US-amerikanischen Esperanto-Freunde, nun macht doch nicht so ein Gewese und nicht so viel Staub. Nun wartet doch mal ab, was da kommt. Das Englische zerfällt ohnehin in verschiedene große Dialekte. Das könnt ihr zwar alles nicht als Einzelmensch erleben, aber es wird so kommen, dass die Inder ihr Englisch sprechen und die...
Ja, das ist ja schon so.
Und so weiter. Macht doch mal nicht so viel Staub in Europa. Wartet doch mal ab. Sie nennen das System Bulldozer. Da sagen sie Folgendes. Die Menschen werden Folgendes aus dem Englischen, was heute ja aktuell ist, lernen. Erstens, eine internationale Sprache ist möglich. Zweitens, das Englische wird alphabetisieren, er wird also das lateinische Alphabet weltweit verbreiten. Und an irgendeiner Stelle kommt man auf die Idee und sagt, na, aber so das Richtige ist es nun doch noch nicht. Aber da kommen wir dann nochmal später drauf zu. So, das also zum Fiasko. Ich wollte nur noch hinzufügen, bevor wir Musik machen, liebe Hörerinnen und Hörer von Esperanto Welle, Ondo Esperanto. Esperanto ist als Sprache, als kleines, ein wenige Millionen starkes Volk in einer sehr komfortablen Situation und wir werden noch viel voneinander hören und die Menschen werden immer wieder auf uns zurückkommen.
Jetzt machen wir Musik und den Titel kann ich nicht übersetzen, ich kann diese komische Sprache nicht, das heißt, heißt ja Wu-Ai Rapa-Mus-Puinim. Mal gucken.
Mal hören.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind ja nun fast am Ende unserer Sendung, nur noch eine Viertelstunde. Und hier ist also die Esperantowelle von dem Esperanto-Verein Neubrandenburg. Ich sag mal unsere Internetseite an, esperanto-nb.de. Da finden Sie auch alle unsere Radiosendungen aufgezeichnet. Ja, eines unserer Argumente, wir beschäftigen uns ja heute mit den Gegenargumenten zum Esperanto, dass man sagt, naja, ihr habt ja recht, wir haben ja heute schon einige Dinge abgearbeitet, aber die heutige aktuelle Bewegung ist gestorben. Früher gab es in Straßburg, in Feldberg, in Neubrandenburg, in Neustrelitz, in überall in Termin Esperanto-Vereine. Und wo sind die geblieben? Die sind alle aufgelöst, die gibt es nicht mehr. Seit dem Ende der DDR sind sie geschrumpft und dann auf einmal verschwunden. Denn das kann man auch weltweit dann sehen.
Ja, da bin ich der Meinung, dass das weltweit nicht stimmt. Wenn das hier in Deutschland so passiert ist, dann besonders meinetwegen in dem ehemaligen sozialistischen Lager zum Teil.
Ja, das ist,
da ist ein Problem. Da ist den vielen, vielen Menschen eine ganz gewisse Basis und eine große Basis weggebrochen. Ihre moralischen und wirtschaftlichen Stützen sind zum Teil zusammengebrochen und da ist das Interesse für solche, wollen wir sagen, manchmal auch Hobby oder das Esperanto als Sprache nicht mehr so groß.
Ganz genau.
Und es gibt aber noch ein sehr anderes wichtiges Argument dagegen, gegen diese Feststellung, das sind Biertisch-Argumente. Diejenigen, die sich ein bisschen mit der aktuellen Technik und den Medien befassen, die wissen ganz genau, dass das Esperanto inzwischen das weltweite Netz erobert hat.
Ja, zum Beispiel das Weltnetz, also das Internet. Und wir wollen auch zur Bewegung kommen. Es stimmt, wir müssen ehrlich eingestehen, dass im sogenannten sozialistischen Lager vor 16 Jahren nach und nach brachen ja diese stalinistischen Systeme zusammen und mit ihnen eben auch die gesamte Struktur der Kultur. Man muss sich das vorstellen, die Menschlein leben ja nur einmal und sie haben natürlich im Sozialismus gelebt, Jahrzehnte. Sie haben sich identifiziert, sie sind dort groß geworden, sie haben alles sich angenommen, so wie es üblich war. Und plötzlich kommt man daher und sagt, das ist alles falsch, ihr habt umsonst gelebt, vergeblich, ihr werdet arbeitslos und so weiter. Und das war für die Menschen ein Kulturschock. Nicht nur in der DDR, sondern auch in den anderen Ländern. Ob das alte System es verdient hatte oder nicht, ist vollkommen egal. Wichtig ist die psychologische Situation, dass man den Menschen ihre Existenz weggenommen hat. Das ist so brutal, muss man da sagen. Sie verloren das Wichtigste, was ein Mensch besitzt, ist seine Arbeit, aus der er sich ernährt, weg. Und da kommt eins zum anderen, bis hin zu Schulden und allen möglichen Dingen. Und das hat natürlich alle Sozialisten in den Lager getroffen. Also DDR, Polen, bis hin nach Wladiwostok und den ganzen Balkan. Das ist also ein Gebiet von... außer Chinesen, die haben ja noch den Sozialismus, auch die haben ja da etwas anderes jetzt. Und das ist also klar. Andererseits ist, was der Werner sagte, Esperanto hat nicht mehr die klassischen Clubs, die Vereine, die lokal zusammenkommen, jeden Monat und langweilige Vereinssitzungen durchführen.
Wir machen das aber noch.
Wir machen das noch. Ja, wir sind sogar der Meinung, dass das so richtig ist. Aber die große weltweite Esperanto-Bewegung ist in den letzten Jahren, fünf Jahren etwa, ist ein Prozess entstanden, den wir selber noch nicht abschätzen können. Wir stellen es nur fest, dass es so ist, dass also eine weltweite Weltnetz-Esperanto-Bewegung entstanden ist oder im Entstehen ist, die sich losgelöst hat von den klassischen Esperanto-Freunden, wo Mitgliedsbeiträge zu zahlen und wann war er da, wann hat er auch gefehlt und warum. Das gibt es also da bei der jungen Generation nicht mehr. Und da müssen wir erstmal klarkommen. Und nun kommen wir, was Werner sagte. Natürlich, man kann ohne Basis nicht leben. Ein Baum kann nicht in der Luft schweben und sagen, ich bin jetzt groß und mächtig und gehöre überall hin. Wer keine Wurzeln in die Erde senkt, der wird irgendwann mal umgestoßen. Und wenn die auch nicht tief genug sind, dann wird er auch umgestoßen. Also man muss schon seine Wurzeln haben und man braucht seinen Esperanto-Verein. Und wenn es nur zwei, drei Menschen sind, oftmals sind wir gar nicht viel mehr, mit dem man zusammenkommt, mit dem man gleichgesinnt ist, wo man sich austauscht, wo man sich auch hilft, wo man einander berät. Das brauchen wir auch. Und da müssen wir erstmal sehen, was daraus wird. Also die Bewegung ist in einem Umschwung, den wir noch nicht abschätzen können. So gut es geht, versuchen wir in Deutschland die Vereine zu retten und zu unterhalten und auszubauen. Aber wir haben da arge Probleme, das ist ein Fakt, das wissen wir. Aber es gibt, wie gesagt, die gegenläufige Bewegung, die wir, man kann sie ja nicht fassen, man weiß gar nicht, wo die wohnen mitunter, nicht? Und ich kriege ja fast jeden Tag von irgendwelchen Esperanto-Freunden dann irgendwas zugeschickt, soll man es lesen und soll man eine Auskunft geben, aber ich weiß aufgrund der Internetadresse gar nicht, wo die herkommen. Mhm. Naja, also das ist das Problem der Bewegung, dieses Klassische, da sind wir von weg, aber ich möchte mal sagen, das geht den Parteien so. Na, Parteien kommen und gehen, aber das geht den Kirchen so. Die Kirche in Deutschland hat 2000 Jahre Geschichte. Die haben das gleiche Problem. Natürlich haben die das auf einer anderen Ebene. Oder unsere Landeskirchen und die Vereine und ich weiß nicht was. Es gibt zu viele Rentner und zu wenig, die einzahlen. Überall kriselt es. Und diese Probleme haben wir ganz natürlich auch. Das sind also menschlich, also Probleme, die in der Menschheit, in der Zusammensetzung der Menschheit sitzen. Und da können wir sehr wenig machen. Wir können es konstatieren. Wir können überlegen, warum ist das so? Und wir können auch versuchen, etwas dagegen zu machen. Und wir können nur bitten, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich für Esperanto interessieren, für die Idee, Sie müssen gar nicht gleich die Sprache lernen, aber dass wir zu Ihnen mal kommen, wir kommen in Ihre Vereine, wir kommen zu Ihnen nach Hause, wir vermitteln Ihnen auch die Sprache, rufen Sie uns an, im Telefonbuch nach Brandenburg unter Werner Levin oder Werner Pfennig oder unsere Internetadresse esperanto-nb.de. Da finden Sie alles Weitere. Wir kommen also gerne zu Ihnen, sprechen mit Ihnen darüber und vollkommen unverbindlich. Wir sind übrigens nicht auf Geld aus, wie man es ja immer gleich, wenn man von jemandem besucht wird und der auch noch freundlich zu einem ist, dann will der immer Geld. Nein, wir wollen das nicht. Was wir verbreiten, das ist unsere Botschaft, die haben wir schon genannt heute. Ja, das ist also, was die Bewegung betrifft.
Ja, ein ganz kleines Beispiel. Ich habe gestern Abend im weltweiten Netz über die Webseite Esperantoland dreimal geklickt und dann hatte ich Esperanto-Nachrichten aus China in Esperanto.
Ja, das gibt es in verschiedenen. Das gibt es aus Südamerika, das gibt es aus...
Ja, und da war zum Beispiel noch hier Doppelpunkt, Doppelstrich, es.chinabroadcast.cn. Und das habe ich dann gehört.
Das ist doch nicht etwa Radio.
Das ist Radio.
Über Internet.
Ja. Radio Peking.
Über Esperanto-Land kommt man dahin, muss ich mir das mal anschauen.
Da
ist ein Bericht drin über...
Da gibt es ja viele Dinge in der Seite, die sich riesig, ne?
Ja.
Gerade ab und zu schon gucken.
Ja, nun kommen wir aber noch zu einem Gegenargument, wir müssen uns ja beeilen. Ja. Das lautet, die Politik hat ja schon anders entschieden und wenn wir auf die EU, weil uns ja die EU jetzt am nächsten ist, der hat da schon entschieden, Englisch ist unsere große Sprache, was wollt ihr noch? Irrtum, muss man sagen. De facto ist das so. De facto ist Englisch die dominierende Sprache. Aber bisher hat man sich gehütet und gefürchtet, das den europäischen Bewohnern auch zu sagen. Wir ignorieren eure Wünsche. Wir werfen alles weg, was wir euch über Jahrzehnte versprochen haben. Nämlich, alle Sprachen sind gleichberechtigt und haben die gleichen Rechte in der UNO, in der EU. Dieses Versprechen hat man bisher offiziell noch nicht gebrochen.
Ja, wir hatten, und das wollte ich hier auch vielleicht mal einfügen, schon mal zweimal einen Abgeordneten hier aus Straßburg, Uckermark, der in der EU, also in Straßburg und auch...
Das ist der Dr. Kindermann von der SPD,
und den haben wir mal gefragt, zu den Meinungen dort. Und da sagte er uns, ja, man kommt mit diesen Vorschlägen auch in EU-weit nicht durch, weil die Länder dagegen abblocken, sich von der EU irgendwas vorschreiben zu lassen. Auch das Esperanto wollen sie nicht über die EU haben. Ne?
Ja, das ist eine Gefahr.
Ich bin der Meinung, diese große europäische Verwaltung, die sieht meiner Meinung nach nicht weit genug. Sie haben ja Probleme mit der Gleichberechtigung der Sprachen, mit den Kosten der Übersetzung und so weiter und so weiter. Und sie machen auch nicht den geringsten Versuch in eine andere Richtung, die vorgeschlagen wird. Und das ist natürlich, wie die EU oft, als Verwaltung eine Ignoranz, die meiner Meinung nach nicht ganz in Ordnung ist.
Ja, man hat also einen Status und den ändert man nicht. Aber ich wollte nur sagen, das war da dieses Gegenargument, die Politik hat noch nicht entschieden. Und was der Werner sagt, ist eine ganz heiße Argumentation, das ist eine Sendung für sich.
Ja.
Das Esperanto muss von unten kommen. Man kann also nicht sagen, wie die Preußen, der König soll mal entscheiden, der alte Fritz, der wird das schon machen. Nein, der alte Fritz entscheidet gar nichts. Wenn das Volk, das die Basis nicht will, wird es auch von oben gar nicht eingeführt.
Ja, aber andererseits, es wäre ja auch nicht möglich, man muss ja in den Schulen beginnen.
Mit Ausnahme der Deutschen. Die Deutschen hatten ja ihre Sprache, aber die anderen Völker, legen großen Wert darauf, dass sie sprachlich beachtet werden, selbst Völker, die keinen eigenen Staat haben, wie zum Beispiel die Völker in Spanien und die Völker aus Großbritannien.
Ich vergesse die Sorben nicht, die sind auch eine kleine Minderheit.
Aber sie sind nicht so massiv, die sprengen ja keine Leitungsmasten.
Sowas machen
so. Das heißt also, es gibt durchaus eine Unruhe in Europa, die da sagen, wir sind damit nicht zufrieden, was jetzt läuft, aber es gibt eben keine zusammengefasste, fundierte Bewegung für Esperanto. Das muss man so sagen.
Ja, und damit könnten wir eigentlich für heute abschließen, denke
ich. Ja, das letzte vielleicht noch.
Ganz kurz noch.
Die eine Frage war, würde die USA es erlauben, dass neben dem Englisch überhaupt noch eine andere Sprache existiert? Ja, da muss man sagen, die Welt wird einen feuchten Kehricht, da den USA, die kümmern sich nicht, was die USA sagt. Sie sind im Moment die mächtigsten. Morgen sind sie es vielleicht nicht mehr.
Das ist anzunehmen.
Und das wird dann auf einmal ganz anders entschieden. Ja. Aber wir ernähren uns langsam dem Ende.
Wir müssen jetzt Schluss machen. Wir müssen mit der Absage anfangen, René, bitte.
Ja, verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 15. Februar war Werner Lehin. Und jetzt machen wir unsere Musik noch nicht mit.
Ja.
Ah ja. Wir wiederholen diese Sendung am 19. Februar um 12 Uhr und unsere nächste Esperanto-Welle ist am 2. März ab 18 Uhr. Weitere Informationen zu unserer Esperanto-Welle gibt es unter www.esperanto-mb.de.
Wir